For the Recorded, der Podcast für Musik, Business und Gesellschaft.
Ich merke halt schon, dass die Kulturpolitik den großen Vorteil hat, dass du eben nicht nur über das Feld im engeren Sinne sprechen musst, sondern das am Ende dann auch in die größeren Kontexte einweben solltest. Selbst wenn du über urheberrechtliche Fragestellungen redest, haben die was zu tun mit den Möglichkeiten von Menschen, ihr Sein auszudeuten. Ist derjenige, der das macht, auch in der Lage, davon zu leben, weil er sozusagen Herr über das Werk ist, das er schafft?
Hallo, mein Name ist Florian Drücke. Ich bin Vorstandsvorsitzender des Bundesverbandes Musikindustrie und das ist der Podcast For the Recorded, der Podcast für Musik, Business und Gesellschaft. Wir haben in den vergangenen Wochen eine kleine Sommerpause hinter uns und starten jetzt wieder mit einer gedanklichen Überschrift Musik und Politik. Das heißt also, der Podcast wird erweitert, nicht nur Business und Gesellschaft, sondern auch Politik. Und ich freue mich sehr, dass ich mich hier in den kommenden Wochen und Monaten mit spannenden Gesprächspartnern und Gesprächspartnerinnen aus der Politik treffen darf. Ich freue mich auf den heutigen Talkgast, Dr. Carsten Broster, Senator für Kultur und Medien der Freien und Hansestadt Hamburg, den einige Hörerinnen und Hörer sicher schon kennen. Aber ich will trotzdem mal kurz in seinen Lebenslauf schauen, weil da vieles drinsteht, was vielleicht einige noch nicht wissen. Er ist geboren 1974 in Gelsenkirchen. Er hat Journalistik und Politikwissenschaft an der Universität Dortmund absolviert und eine Promotion über diskursiven Journalismus geschrieben. Er begann seine berufliche Laufbahn als Pressereferent und Redakteur sowie Redenschreiber im SPD-Parteivorstand. Danach war er im Bundesministerium für Arbeit und Soziales tätig, zuletzt als stellvertretender Leiter des Leitungs- und Planungsstabes. Dann von 2010 bis 2011 Abteilungsleiter für Kommunikation beim SPD-Parteivorstand, bevor er 2011, und hier geht dann die Reise nach Hamburg, die Leitung des Amtes Medien in der Hamburger Senatskanzlei übernommen wurde. 2016 wurde er Staatsrat in der Kulturbehörde und der Senatskanzlei für Medien und Digitalisierung. Etwas dazugekommen, haben die aufmerksamen Hörerinnen und Hörer mitbekommen. Seit Februar 2017 ist er Senator der Hamburger Kulturbehörde, die später zur Behörde für Kultur und Medien erweitert wurde. Außerdem ist er seit 2018 Co-Vorsitzender der Medien- und Netzpolitischen Kommission des SPD-Parteivorstandes und seit 2019 Vorsitzender des Kulturforums der Sozialdemokratie. Einen weiteren Punkt gibt es noch, nämlich er ist seit November 2020 Präsident des Deutschen Bühnenvereins. So viel zum Formalen vorab. Ich freue mich sehr, Herr Senator, schön, dass du da bist. Lieber Carsten, wir kennen uns lange, wir bleiben beim Du, es sei denn, du widersprichst dem Ganzen.
Nee, wir bleiben sehr gerne beim Du. Und ich meine, diese lange Aufzählung zeigt ja schon, dass manche Dinge einfach passieren, bloß weil man nicht rechtzeitig irgendwas anderes macht. Da lagern sich immer zusätzliche Sachen noch ab.
Aber das ist aber bei allem, was wir so tun, finde ich dann doch immer wieder wichtig, sich zu überlegen, wo wir herkommen. Und das wäre für mich schon der erste Punkt, nämlich welche Rolle spielt Musik für dich?
Eine ganz große, immer schon, aber ausschließlich als Hörender, muss ich dazu sagen. Also ich bin maximal unmusisch, was das angeht. Das tue auch in Musikinstrumenten tue ich nicht gut, aber ich liebe es, Musik zu hören und auch in allen unterschiedlichen Darreichungsformen begleitet mich eigentlich schon immer und füllt eigentlich jeden nicht anders verplanten Winkel meines Lebens.
Und das ist auch die ganze Zeit so geblieben. Das heißt, selbst als du noch nicht in der Kulturbehörde warst, war Musik ein großer Teil deines Lebens.
Ja, sogar fast noch mehr. Also da hatte ich mehr Zeit, weil in der Zeit, als ich nicht in der Kulturbehörde war, bin ich eine Zeit lang gependelt zwischen Berlin und Hamburg. Und das waren dann ja irgendwie so 3 bis 4 Stunden, je nachdem, wie die Bahn mitgespielt hat, auch mal 5 Stunden netto Fahrzeit. Und das Erste, was ich gemacht habe, wenn ich in den Zug gestiegen bin, war Kopfhörer auf, sozusagen, um alles auszublenden und dann auch sagen, Musik hören. Und ich kann tatsächlich, das können ja nicht alle, aber ich kann beim Schreiben sehr gut Musik hören und auch sehr unterschiedlich, je nachdem, was ich so schreibe, wechselt das dann aus. Ich habe mich mit einer Schriftstellerin darüber unterhalten, welchen Unterschied es über Texte macht, wenn man Johnny Cash hört oder Leonard Cohen zum Beispiel. Das sozusagen verändert auch in der Art und Weise, wie man schreibt. Und das nutze ich manchmal sogar. Aber da waren es einfach 4, 5 Stunden, die ich jeden Tag Musik gehört habe. Das ist eher fast weniger geworden, seitdem ich in der Kulturbehörde bin und dann in Hamburg diese schön durchgetakteten Tage von morgens bis spätabends habe und dann erst nachts an Plattenspieler oder sozusagen an den Streaming-Device kommen.
Das ist spannend, weil zum Thema Musik hören beim Schreiben, Lesen, Konzentrieren. Bei mir ist es so, dass ich wirklich Klassik und elektronische Musik gut hören kann. Sobald es in Richtung gesprochenes Wort geht, fangen bei mir an, die Synapsen mitzutanzen.
Ja und nein, gibt es ein paar Sachen, also ich weiß auch nicht warum, aber ich kann sensationell gut reden schreiben zu der Live in London von Leonard Cohen. Das ist irgendwie, scheint das so ein elegisches Pathos zu haben, das ganz gut funktioniert. Ich habe sie so oft gehört, dass ich jetzt auch nicht mehr hinterherhören muss, was er bei The Future singt. So,
bei dem hört er.
Also das funktioniert, aber natürlich gibt Sachen, also die Playlist Schreiben, die ich auf dem sozusagen auf meinem Handy habe, die besteht überwiegend tatsächlich auch aus einer Mischung, sozusagen Jazz auch noch dazwischen, aber ganz viel Klassik, sozusagen tatsächlich auch ganz viel elektronische oder sozusagen neue Elektronik, das ist schon richtig. Aber nicht zu beatlastig beim Schreiben. Mhm.
Also für die Hörerinnen und Hörer, die Carsten noch nicht haben reden hören, die sollten sich die Songempfehlungen besonders genau aufschreiben, weil wenn Carsten sagt, er kann mit dieser Musik gut reden schreiben, dann ist das ein Hinweis darauf, warum Carsten so gute Reden halten kann. Das ist etwas, was dich sehr auszeichnet, dass du nicht nur gut reden kannst, sondern dass du gerade zuletzt wieder beim Musikdialog Themen abbindest und ja aber auch mit dem Gegenstand verbindest. Und das ist dann eben manchmal ein Zitat aus einem Musikstück. Das ist manchmal etwas, was gerade dich gefunden hat irgendwie. Das ist für dich eine Art, auch eine Art Challenge, oder?
Ja, manchmal auch das. Also Challenge ist eher so diese Momente, wo man weiß, man muss ein Grußwort sprechen und hat natürlich auch einen schönen Text der Behörde, der da liegt, der sozusagen alles, das was richtig ist, auch beinhaltet. Aber man sich dann immer fragt, muss ich jetzt tatsächlich denen, die im Saal sind, nochmal das erzählen, was sie ja schon über sich wissen und nur demonstrieren, dass wir recherchiert haben, dass ich auch weiß und wir auch wissen, was sie schon über sich selber wissen oder versuchen, Gedanken zu entwickeln. Und dann merkt man manchmal so beim Reden so nach 2, 3, 4 Minuten, ups, ich weiß gar nicht, wo ich wieder lande. So. Und dann wird es tatsächlich spannend. Das ist auch der Teil der Challenge, dass das meistens gut geht. Und der Rest ist einfach, ich weiß nicht, ich habe manchmal etwas merkwürdig verschaltete Synapsen und dann kommen so Assoziationen rein und dann knallt mir irgendein Zitat von Bernd Begemann dazwischen, denke ich, das muss ich jetzt noch unterbringen, weil eigentlich passt das, mal gucken, wo das dann hinführt. Das hat dann so einen Collage-Effekt und ist ein bisschen assoziativ, aber macht es beim Reden ja auch spannender, als wenn man das Gefühl hat, jemand sozusagen hat nur einen wohlkomponierten Text. Das merke ich schon, dass das Publikum, wenn sie merken, du sprichst frei und du verfertigst den Gedanken beim Sprechen, dann bleiben sie auch dran, weil sie selber wissen wollen, wo geht's hin, weil sie auch merken, ich suche das auch noch und das kann dann schon ein Moment sein und woher das kommt, ehrlicherweise keine Ahnung. Also ich habe nie einen Rhetorikkurs gemacht. Meine Arbeitshypothese ist, da ich im Fußballspielen immer grottenschlecht war, aber im Ruhrgebiet auf dem Schulhof stand, musste man ja irgendeinen anderen Weg haben, sich Respekt zu verschaffen und da war irgendwie labern können schon ganz plausibel.
Ich unterstelle immer, dass du dich wirklich genauso sehr für deine beruflichen Gegenstände interessierst und das ist etwas, was natürlich nicht immer mit demselben, mit derselben Tiefe geteilt werden kann, aber wo du ja auch eine Verantwortung hast im Amt. Und das stelle ich mir dann nochmal extra schwer vor, weil das ist ja wirklich dieses, was du gerade beschrieben hast, Dinge aufgeschrieben zu bekommen. Das sind aber ja auch Dinge, die gesellschaftlich erwartet werden zum Teil. Und das auszubalancieren ist ja auch nicht immer.
Nein, was vor allem das Wichtige ist, ich habe eine ganz großartige Behörde, muss man dazu sagen, die Behörde für Kultur und Medien in Hamburg, vorher von Barbara Kissler geleitet, davor von Karen von Welk, davor von Christina Weiß, also auch wirklich tolle, große Kulturpersönlichkeiten im Land. Und das ist jetzt gar nicht mein Verdienst, dass da einfach super Leute arbeiten, die genau wissen, was sie tun. Und in der Regel in ihren Feldern auch viel mehr wissen, als ich weiß. Und aus der Tiefe kann ich dann schöpfen. Und das ist wirklich großartig, weil ich jeden anrufen kann und eine Antwort kriege und die sozusagen einfach ganz toll in ihren Feldern unterwegs sind. Aber du stehst dann halt vor so einem Saal und musst den halt lesen können. Und das ist eben das, was dann, sagen, wo es dann ja auch gar nicht so sehr um die Fachlichkeit geht, weil das muss ich einmal belegen. Das ist ein bisschen so wie, ich musste im Journalistikstudium, haben wir eine Volkswirtschaftsvorlesung gehabt. Und eigentlich hat unser, sagen, sehr pragmatisch veranlagter, sagen, Ökonomieprofessor uns gesagt, ihr müsst euch eigentlich nur eine Phrase lernen als Journalisten, wenn ihr das mit der optimalen Allokation der Ressourcen euch gemerkt habt und das irgendwann in einem Halbsatz mal fallen lasst, wenn ihr mit Leuten sprecht, die in der Wirtschaft unterwegs sind, glauben die, dass ihr den Rest auch könnt. So, und das ist ja ehrlicherweise häufig, das muss man so einen Marker setzen und dann kannst du auch über andere Dinge reden. Und ich merke halt schon, dass die Kulturpolitik den großen Vorteil hat, dass du eben nicht nur über das Feld im engeren Sinne sprechen musst und kannst, sondern das am Ende dann auch in die größeren Kontexte einweben solltest, weil das ist, worum es ja eigentlich immer geht. Also selbst wenn du über urheberrechtliche Fragestellungen redest, haben die was zu tun mit den Möglichkeiten von Menschen, ihr Sein auszudeuten. Sozusagen, da endet es am Ende und dann ist es in der dritten Ableitungsschleife die Frage, ist derjenige, der das macht, auch in der Lage, davon zu leben, weil er sozusagen Herr über das Werk ist, das er schafft. So, und diese Bezüge kann man durchaus mal wieder ins Gedächtnis rufen, weil man sich sonst manchmal auch zu sehr im Technischen verliert und diese Frage, warum machen wir das denn eigentlich, aus dem Blick gerät. Und dann werden die Diskurse zwar sehr spezifisch fachlich, aber die hört eine Großteil der Leute gar nicht mehr zu. Die sagen, ja, macht ihr euren Kram, das betrifft mich aber nicht, obwohl es am Ende tatsächlich alle betrifft. Aber das muss man wieder ins Gedächtnis rufen.
Und das ist der sehr schöne Teil auch unserer gemeinsamen Schnittmenge, die wir an manchen Stellen ja dann auch rausarbeiten können. Wenn wir mal gerade, du hast es angesprochen, zum Journalismus gehen. Journalismus, Kultur, Medien, Digitalisierung, Reden Schreiber, das ist natürlich auch spannend. Ne? Du redest sehr gut und hast Reden geschrieben. Gute Redenschreiber können gut reden, lernen Dinge so zu formulieren, zu feilen, vielleicht auch gedanklich selbst. Wie hat sich dieses Feld für dich kommend vom Journalismus erschlossen?
Naja, also fange ich mal hinten an. Dass ich Politiker geworden bin, ist eigentlich immer noch ein Unfall. Und manchmal merke ich selber, dass ich mir das immer noch gar nicht so genau glauben kann. Habe jetzt festgestellt, neulich, ich mache das jetzt fast 8 Jahre, sagen auch als jemand, der in der politischen Verantwortung steckt, länger als meine Vorgängerin. Das war mir aber gar nicht so bewusst, weil ich wollte immer was Politisches machen. Ich wollte immer was Öffentlichkeitsbezogenes machen, weil ich diesen merkwürdigen Raum, der entsteht, wenn Menschen raustreten und was sprechen, was schaffen und das sozusagen einem Publikum vorstellen, den fand ich immer total spannend und glaube, das ist auch der Raum, in dem sich eine Demokratie bewähren muss. Das fand ich immer unglaublich interessant, aber ich fand es eigentlich völlig in Ordnung, als ich dann irgendwann mal auf die schiefe Bahn aus Sicht einiger damaliger Kommilitonen gekommen bin, in der Politik gelandet bin und nicht im Journalismus, dass ich anderen dabei helfe, das gut zu machen und eher über die Strategie gekommen bin, sozusagen versucht habe, die Narrative zu entwickeln und dann auch die Formulierungen, die man dafür verwenden kann und dann ganz froh war, wenn ich nicht derjenige war, der an so einem Pult stehen musste. Das war eigentlich nie Teil meiner Lebensplanung. Und das ist dann anders gekommen und dass ich das dann auch selber offensichtlich nicht so schlimm mache, ist mir dann erst bewusst geworden, weil ich es vorher ja gar nicht hatte in der Situation. Da sitzt du dann ja eher als Redenschreiber und fragst dich, warum richtet der gerade mal einen schönen Text da vorne hin? So, das ist sozusagen in der eigenen Hybris dann ja immer das, was dann da hinten rauskommt. Aber ich finde es halt, und das ist der rote Faden, mich interessiert dieser öffentliche Raum und der entsteht eben rund um Kunst, der entsteht rund um Musik, der entsteht rund um Journalismus. Und ich würde mich nicht 3 Tage motivieren können, ehrlicherweise, keine Ahnung, irgendwie Autohäuser eröffnen zu müssen und irgendwie als Wirtschaftspolitiker so im klassischen Sinne durch die Gegend zu laufen. Die kreativwirtschaftlichen Bezüge zu machen, ist super spannend, weil die auch da reingehen. Aber ich bin nicht Politiker, um Politiker zu sein, sondern mich interessiert wirklich dieses Feld. Und das merke ich schon. Wir sprechen ja heute an dem Tag, an dem Monika Grütters ihren Abschiedsbrief in der FAZ veröffentlicht hat, in dem sie das ja auch sagt. Sie tritt nicht nochmal an im Bundestag, weil sie sich wieder um Kultur kümmern möchte. Und ich glaube, diese intrinsische Motivation, die macht dann auch was aus. Wenn dich wirklich ein Feld interessiert, machst du anders Politik, als wenn du nur Politik machst und dann mal dieses und mal jenes macht. Aber eigentlich geht es darum, dass du Machtprozesse organisierst. Mhm. Da gibt es so viele, die das spannend finden, dass die das auch gerne machen können.
Ja, und das Spannende bei den Kulturpolitikern und sagen wir mal, den Kolleginnen und Kollegen dann im erweiterten Umfeld der Kreativwirtschaft ist ja, dass es immer um den Inhalt geht. Und dass es da an der Stelle dann vielleicht ist der Inhalt hier Musik und dort Buch und dort wieder Games und was anderes. Aber dass diese Inhaltsbezogenheit uns, glaube ich, schon besonders ausmacht, was dann zu eigenen Spannungen führen kann, wenn die Inhalte gegeneinander abgewogen werden. Aber zum Thema Öffentlichkeit nochmal ein Gedanke. Wir sind gleich alt. Die Öffentlichkeit hat sich verändert. Die Öffentlichkeit, die du dir im Studium vorgestellt hast, war die Öffentlichkeit der Diskurse in der FAZ oder im Theater oder bei Streitgesprächen im Fernsehen. Und dann ging das los, was wir jetzt seit 2, 3 Jahrzehnten begleiten dürfen und mitgestalten dürfen. Aber ist dieser Zug zur absoluten Öffentlichkeit des Diskurses dann, Also jeder postet mal was und hat eine Meinung und so. Ist das was, wo du dann wieder zumachen musst, gedanklich auch, weil dich das auch interessiert? Oder ist das was anderes und ist das dann Störgeräusch im Vergleich zu dem, was du gerade meintest mit öffentlichem Diskurs?
Nee, also spannenderweise ist die erste Hausarbeit, die ich im Studium im zweiten Semester geschrieben habe, das war sozusagen die Vermachtung öffentlicher Kommunikationsstrukturen durch die neuen Informations- und Kommunikationstechnologien, wie es damals noch hieß. Und diese Frage, was macht das eigentlich damit, wenn künftig perspektivisch alle gesellschaftlich relevante Kommunikation eigentlich nur noch durch große Kommunikationssysteme stattfindet, die ganz hart ökonomisch aufgestellt sind und in der Regel auch nicht mehr aus dem eigenen Kommunikationsraum gesteuert werden. Also ich habe das neulich nochmal aus anderen Gründen in der Hand gehabt und war von mir selber angetan, was ich sozusagen da schon als These entwickelt hatte, zu einem Zeitpunkt, wo das irgendwie alles noch gar nicht absehbar war. Da gab es kein Facebook und Twitter, das war also noch nicht da. Da ging es wirklich nur um die technische Infrastruktur Internet, die jetzt ja sozusagen zunehmend sich kommerzialisierte. Und die Frage war, was passiert eigentlich, wenn das da durch muss? Nee, das ist ehrlicherweise für mich die Herausforderung. Also Kommunikationsinfrastrukturen haben sich ja immer verändert. Also früher sozusagen anthropologisch saßen wir ums Lagerfeuer und haben uns erzählt, sozusagen, wo die Mammuts grasen und von wo der Säbelzahntiger kommt. So, das ist ja,
überlaufen Mario Park ja, und haben einfach
ja, das ging dann, glaube ich, schief eher. Aber so diese Nummern, ne? Und dann kommen Technologien dazu, die es erweitern und entgrenzen. Und momentan haben wir, und das finde ich das hochgradig Spannende, weil eigentlich haben wir die Erfüllung eines großen Menschheitstraums. Also das ist ja, wenn man an den Bert Brecht zurückdenkt, der seine Radiotheorie geschrieben hat und gesagt hat, damals in den 20er Jahren, oder wann das erschienen ist, sagen, das Radio wird dann sein volles Potenzial entfaltet haben, wenn es vom Distributionsapparat zum Kommunikationsapparat geworden ist, schrieb er und meinte damit quasi, wenn das rückkanalfähig wird und wir uns über diese Apparatur austauschen können in Kommunikation, dann sei das volle Potenzial erfasst. Das können wir jetzt und wir erweisen uns als erschütternd unreif, damit umzugehen. So, und das ist aber das, was mich jetzt antreibt. Wie schaffen wir gesellschaftlich die Reife? Weil die Technologie geht ja nicht weg und die hat ein Potenzial, auch uns zu nutzen. Und die Frage ist, sind wir in der Lage, dieses Potenzial zu heben? Sind wir in der Lage, die Regeln zu vereinbaren, die es dafür braucht? Weil es braucht immer Regeln, um das zu machen. Es kann nicht einfach sagen, die Technologie determiniert jetzt was Neues und dann ist das so. Und die Aufgabe liegt vor uns. Journalismus verändert sich total. Früher habe ich einen Text geschrieben, der ist veröffentlicht worden und war Teil des journalistischen Weltkulturerbes und die Leserbriefe sind im Sekretariat bearbeitet worden. Heute recherchiert jemand 4 Wochen, dann stellt er das Ding online und 30 Sekunden später schreibt jemand runter, was für ein Quatsch, sehe ich alles ganz anders, stimmt doch gar nicht. So, und finde ich das als Beleidigung oder gehe ich jetzt in, nehme ich das Gespräch auf als Option und versuche es zu moderieren und versuche zu erklären, nee, du liegst gerade falsch und ich erkläre dir jetzt mal warum. Aufwendiger, anders, aber eine kommunikative Möglichkeit, die ich nicht gering schätzen würde, weil wir früher ja gar nicht mitgekriegt haben, wann die Leute aufgehört haben.
Mit jetzt der zusätzlichen Herausforderung der Beschleunigung, nicht nur der Fragmentierung, sondern der Beschleunigung, siehe KI, welcher heutige Leserbrief ist eigentlich wirklich menschengemacht? Worauf muss ich eingehen? Woher erkenne ich, dass es wirklich eine gesellschaftliche Entwicklung ist und wo ist die technologisch stimuliert? Ist das etwas, wo du in deiner Tätigkeit jetzt Zeit mit verbringen kannst, aktiv? Also Twitter ja, aber
ja, Twitter habe ich für mich aus dem Medienmix rausgeschmissen Anfang des Jahres. Ja. Also das habe ich irgendwann nach der großen Demo, die wir in Hamburg hatten und ich dann irgendwie so 400 Kommentare unter meinem Post hatte, dass das ja gar nicht stimmen würde, dass da 180.000 Leute in Hamburg gewesen wäre, dass man gesehen hätte, die Bilder seien alle manipuliert. Habe ich noch angefangen, dagegen zu gehen, habe irgendwann aber ehrlicherweise echt so eine Ermüdung gehabt. So, und ich mache jetzt noch ein bisschen Blue Sky, das ist... Aber ich habe irgendwann mal gesagt, ich habe ein bisschen Ärger eingefangen. Es fühlt sich so an, als wenn jemand alle 3 Tage zur Dekubitus-Prophylaxe vorbeikommt und dich auf die andere Seite dreht, damit du dich nicht wundlegst. Aber vielleicht wird das ja noch was. Weil eigentlich könnte das eine schöne Community sein, aber ja, findet auch zu wenig statt. Ich habe da gerade, also tatsächlich habe ich gerade keinen Raum und vermisse auch das alte Twitter ein bisschen, weil das war ein Raum, der auch durchaus spannend war. Und ich habe viele spannende Leute darüber kennengelernt. Ich befasse mich damit eher momentan auf so einer auf einer Ebene drüber. Wir haben ein ganz tolles Projekt in Hamburg, das nennt sich Use the News. Wo wir gemeinsam mit der dpa, mit dem Öffentlich-Rechtlichen, mit privaten Medienunternehmen, mit Stiftungen, Wissenschaft und Pädagogen gucken, wie kann man eigentlich jungen Leuten nahebringen, dass Nachrichten was ganz Besonderes sind, dass sie die erkennen und dass die dann, wenn man sie erkennt, auch eine andere Form von Vertrauen genießen dürfen, als das, was so ein Influencer mal rausknallt. Und natürlich für die Redaktion umgekehrt, wie kann ich die heutigen Arten von Kommunikation und die heutigen anderen Darstellungsformen und Ansprachemöglichkeiten auch nutzen, um tatsächlich aber sozusagen Content von redaktioneller Qualität so darzubieten, dass jemand, der mit TikTok aufgewachsen ist, das auf TikTok auch plausibel findet. Und ich denke, jetzt reden wir wieder 1,30, was soll das denn? Das ist ja die Frage, wie kriege ich die Informationen so verpackt, dass die Leute sie gucken und zur Kenntnis nehmen, zu glauben, ich muss die erziehen, dass die jetzt wieder eine ganze FAZ-Seite lesen. Wer das vorhat, wird scheitern.
Was uns wieder zu einer Bildungsherausforderung einerseits führt, zu einer Medienkompetenzherausforderung.
Ja, nee, das ist ja sofort der erste Antwort. Glaube ich gar nicht nur, sondern vor allen Dingen zu einer redaktionsstrategischen Frage. Also ich finde ja, sagen diese, wir sind immer sofort bei diesen Themen bei Medienkompetenz. Die Schule muss das leisten. Ganz ehrlich, ein Medienunternehmen, das es sich zur Aufgabe gemacht hat, tatsächlich journalistische Inhalte zu verkaufen, ist doch selber gefordert zu gucken, wie es sein Publikum eigentlich erreicht. Und wenn ich feststelle, das Publikum will das aber gar nicht mehr haben, was ich habe, habe ich ein geschäftliches Problem. Der Kunde versagt. Da kann ich aber nicht sagen, Staat, mach mal über die Schule, dass der Kunde künftig nicht mehr versagt, sondern muss ich auch selber überlegen, stimmt mein Produkt eigentlich noch? Und diese Frage, also an die ranzukommen, das setzt immer sehr viel Nachhaltigkeit voraus. Das ist keine Ausweichung. Die Schule kann viel mehr tun, muss auch viel mehr machen. Das ist gar nicht der Punkt. Aber alleine über die Schule werden wir es auch nicht regeln, weil wir sehen, wir verlieren auch die 40- und 50-Jährigen, die wir ja nie mehr in der Schule erwischen.
In der Tat. Also für mich ist die Medienkompetenzdiskussion auch keine rein schulische. Als Vater bin und war ich früh überzeugt, dass das zu Hause anfängt und dass wir da als Vorbilder aktiv eine Rolle spielen müssen, bis hin zum vorbildlichen Vorleben dessen, was man dann eben wie einschätzt. Und das ist aber etwas, was dann mit den verschiedenen Generationsbrüchen und technologischen Brüchen aufeinander trifft, wo wir jetzt mittendrin sind. Und da sind wir wieder bei Musik. Musiknutzung, du hast es angesprochen, am Schallplattenspieler sein oder streamen auf der Bahnfahrt. Packst du dir deine Songs, die du hören willst, einfach in die Playlist, in den Offline-Modus und weißt dann, auf der Zugfahrt höre ich das jetzt mal endlich, neues Album, ganzes Album?
Ganzes Album immer, also in der Regel ganzes Album, ehrlicherweise. Und ja, ich glaube, ich habe sowas wie, ich glaube, sowas müssten, glaube ich, sowas wie 68.000 Songs in der Mediathek momentan sein oder sowas. Also das braucht schon ein bisschen Aufmerksamkeit. Und tatsächlich habe ich ganz lange noch gehadert, wie ich das eigentlich mache, weil ich durchaus noch einige Sachen besitze, die nicht auf Streamingdiensten verfügbar sind. Und deswegen habe ich sagen jetzt tatsächlich meinen Konsum nochmal von Spotify auf Apple Music umgestellt, weil ich da zumindest die Mediathek integrieren konnte. Das hat mich jetzt aber ein halbes Jahr auch gekostet, um die ganzen Sachen, die es nicht anders gibt, aber trotzdem bei mir dann auch zu haben und miteinander in Verbindung zu bringen und nicht immer zwischen zwei Welten hin und her zu wechseln, weil ich das schon ganz gerne zusammen hatte. Ich bin auch zu diesen Nerds, die noch bis vor gar nicht allzu langer Zeit noch diese komischen alten iPods genutzt haben mit so einem
auch
Clickwheel und solche
auch
Sachen.
Schön. Das hat, genau. Solange wir nicht über die Festplatten sprechen, die da auch noch im
Mund. Nein, die Festplatten brauchen wir dann nicht. Das sind ja schon, ich habe tatsächlich, also ich besitze, müssten glaube ich so 7.000 bis 8.000 CDs sein, die zu Hause noch rumstehen. Und die sind natürlich alle irgendwann mal in mühevoller, stundenlanger, nächtlicher Kleinarbeit und irgendwann digitalisiert
worden.
So soll
das.
So soll das zu den Zeiten, genau. Und daraus sind dann Playlists entstanden und sowas. Das will man ja alles nicht aufgeben. Das gehört dann natürlich auch nochmal dazu. Und das ist schon, etwas Nerdiges, aber auch was sehr Schönes.
Und spätestens, wenn du die Zitate wieder rauspickst, unter anderem ja auch damals noch auf Twitter immer, hast du deinen Musikgeschmack auch mit anderen geteilt. Wir haben uns gerade letzte Woche getroffen beim Musikdialog zu Beginn des Reeperbahn-Festivals. Ist jetzt auch schon wieder vorbei, Haken dran. Was ist das, was für dich dieses Jahr vom Reeperbahn-Festival bleibt? Was ist das, was dir da jetzt noch nachläuft, so als Erleben? Musikalisch, Debatten?
Musikalisch ist das ja beim Reeperbahn-Festival immer so, dass alle sich erzählen, wie viel Musik sie gehört haben und ich dann immer wieder am Ende feststelle, irgendwie dafür war nicht so viel Zeit, warum eigentlich nicht, was für ein Ärger. Was hängen geblieben ist so eine ganz, das fing schon beim Musikdialog an und zog sich dann so ein bisschen weiter, eine ganz merkwürdig, komisch auseinanderlaufende Wahrnehmung, weil auf der einen Seite haben wir schon festgestellt, gerade im Moment rein von den Zahlen her geht es der Branche gut, also besser auch als viele nach Corona das erwartet haben, da gibt es schon durchaus einige Erholungseffekte und wenn man dann aber näher ins Gespräch kommt, stellt man fest, dass an ganz vielen Stellen ganz viele Fragezeichen sind, wenn man so auf die nächsten 3, 5, 8 Jahre guckt, wie das eigentlich weitergeht und was da drunter für Umbrüche sind und wie man mit denen umgeht. So, und diese Mischung aus sozusagen einerseits fand ich eine extrem angenehme, extrem zugewandte Stimmung, tolles Festival, hatte ich das Gefühl, sagen, es ist, viele Dinge passten sehr gut zusammen, aber man merkte, da ist so ein ganz leichter Unease, würde wahrscheinlich der Ami sagen. Irgendwas merkt man, irgendwas ist da im Gange, so bei der Frage, was machen die Festivals im nächsten Jahr und sagen, wie geht das hier weiter und haben wir eigentlich diese Clublandschaft noch und für uns als Kulturpolitik dann auch, wo müssen wir dann gegebenenfalls in einen Markt hinein als Akteur, wo wir bisher gesagt haben, eigentlich machen wir nur Ordnungspolitik und Rahmenbedingungen und dann ist gut, weil der Rest funktioniert marktwirtschaftlich und das ist auch fein so, dass das ist. Da stellen wir jetzt zunehmend fest, dass die Ersten die Hand heben und sagen, täuscht euch mal nicht, klappt nicht mehr. Und wie gehen wir damit um? Da merkte man, da ist wieder was in Bewegung. Gar nicht so sehr, fand ich, im Bereich Recorded, sondern diesmal mehr im Bereich Live. Und das sind, glaube ich, immer noch die Nachwirkungen, die wir sagen aus der Corona-Pandemie hatten. Da hat sich was verändert. Das sehen wir ja auch im Nachfrageverhalten. 3, 4 Jahrgänge haben nicht, wie wir, gelernt, dass man einfach samstags mal im Club vorbeiguckt, was da passiert. So, das war nicht Teil des Freizeitsettings, weil es gar nicht da war. So, und wie kriege ich die aber jetzt trotzdem noch dahin? Unter Umständen sind die jetzt weggezogen, haben Familie schon und sind so in dieser nächsten Lebensphase. Und bis sie dann da wieder rauskommen, sind sie Ende 30. Und was bis dahin ist, werden wir mal sehen. Also da ist schon was in Bewegung, wo keiner so genau weiß, wo es hin sich bewegt.
Ja, das ist etwas, was mir auch nachgelaufen ist. Und vielleicht für die Zuhörer und Zuhörerinnen, die das nicht mitbekommen haben, wir haben als Forum Musikwirtschaft mit Unterstützung der Verwertungsgesellschaften und Hamburg und Wirtschaftsministerium des Bundes eine Studie zum Gesamtmarkt der Musikwirtschaft 2023 veröffentlicht, weil wir seit vor Corona keine Zahlen mehr hatten. Und diese Zahlen können wir ja auch in die Shownotes packen. Die sahen sehr gut aus, die sehen sehr gut aus, geben auch viele spannende Details über die Beschäftigungsverhältnisse her, werden Ende des Jahres auch nochmal vertieft. Dann ist es natürlich immer so, dass auch, wenn man manche Headlines liest, wird das nur so als Jubelerkenntnis verbreitet. Was es für uns aber ja nie ist, das ist ja erstmal eine Statusbeschreibung. Und wo wir ja wirklich sagen, wenn wir in dieser Diskussion, die nicht zuletzt in unserer Branche als Teil der Kultur- und Kreativwirtschaft immer hoch emotional ist, wenn wir da nicht zumindest die Eckpunkte ab und zu mal monitoren, dann entgleitet uns das Ganze in ein wer macht eigentlich was und irgendwie machen alle alles und wer weiß denn eigentlich noch was. Und insofern sind diese Eckpunkte für uns ja sehr wichtig und da haben wir auch, glaube ich, einen sehr, sehr gut strukturierten Dialog gehabt. Und wenn man dann aber sich 2, 3 Umdrehungen näher ranzoomt, dann stellt man ja fest, wo die Verunsicherung ist. Und das, was du beschreibst im Live-Bereich, ja, Recorded, würde ich da nicht ausblenden, weil halt das Thema KI so ein generelles overarching Thema ist, was an so vielen Stellen dann auch so eine Rastlosigkeit bekommt. Aber das ist natürlich was, wo viele wirklich da sitzen und buckle up. Das ist happening, da ist was, da müssen wir Klarheit haben. Und das wiederum stimuliert dann andere Effekte, wo man sagt, naja gut, bei euch geht's doch noch gut und so geht's dann weiter. Ne?
Ja, du hattest ja, also ich finde, also die Zahl, wenn wir einmal kurz da tiefer einsteigen wollen, sozusagen alle, die das jetzt nicht interessiert, können ja 3 Minuten vorskippen und dann da wieder einsteigen. Aber mir ist eine Zahl aus dieser Musikwirtschaftsstudie, die wir jetzt zum dritten Mal gemacht haben, und sagen so wählen vor 9 Jahren das erste Mal, vor 4 Jahren das zweite Mal und jetzt wieder, sagen, ist hängen geblieben. Das ist sozusagen die hohe Integration der Musikwirtschaft in sich selbst. Also das heißt, 80% des ganzen geschäftlichen Umsatzes und der Gewinne, die gemacht werden, macht man in Geschäften untereinander, also gar nicht außerhalb, was auch dazu führt, dass wenn, und das ist ja ein bisschen das, was wir sehen, wenn der Markt zwar größer wird und wir sagen können, wow, das, sozusagen der Umsatz steigt und die Gewinne steigen auch, dann hat das unter Umständen auch was damit zu tun, dass man sich Kosten in Rechnung stellt und zwar untereinander wechselseitig, die aufgrund der Inflation und der Gehaltsentwicklung der letzten Jahre da gehen, da wird der Kuchen größer. Aber am Ende kriege ich ja gar nicht sozusagen an den beiden Schnittstellen, die ich ja eigentlich nur zu anderen Märkten habe, nämlich entweder über den in der Regel Streaming-Dienst mittlerweile, ein bisschen was noch im physischen Tonträgerverkauf, aber überwiegend das Verkaufen der Dienstleistung, du kannst alle Musik hören, die ich auf der Datenbank habe, und sagen beim Live-Publikum, wo ich jemanden überzeugen muss, davon ein Ticket zu kaufen. Und an den Kanten sehen wir ja schon die Schwierigkeiten auf unterschiedliche Art und Weise. Wir sehen im Live-Bereich, wie die Ticketpreise steigen, auch an einen Bereich hinein, wo sich Bands jetzt anhören müssen, dass ihre Fans ihnen sagen, aber Leute, das doppelte Zahlen zu 2018, warum soll ich das denn tun? Seid ihr verrückt geworden? Und dann kann man es vorrechnen, warum das notwendig ist, aber nichtsdestotrotz erhöht das natürlich die Plausibilität für den einen oder anderen nicht mehr zu kommen. Und im Streaming-Bereich, wenn so ein Streamer dann sagt, ja, wir geben ja 70% unserer Erlöse weiter an die Branche, dann war ich schon überrascht bei diesem Musikdialog, dass alle so ruhig geblieben sind, weil im Kern ja auch gesagt wurde, 30% nehmen wir übrigens mal runter und haben ja trotzdem selber kein eigenes funktionierendes Geschäftsmodell dahinter. Die bleiben ja trotzdem defizitär.
Nicht alle.
Aber die Kollegin, die sagte schon noch, wenn wir die Zahlen richtig sehen, aber sagen, das siehst du schon, da fehlt ja auch was, was früher auch im Musikwirtschaftsbereich war, was jetzt sozusagen in den Tech-Bereich rüberzieht, mit dem dann wiederum andere Sachen gemacht werden können. Und dann eben die Frage, wen kann ich aus der Gleichung nehmen? Und da kommt dann die KI-Angst. Und das ist natürlich dann die Künstler sagen, ja, wenn wir Pech haben, nehmt ihr uns aus der Gleichung, weil wir irgendwie das sind, was man künftig durch sozusagen ein Skript ersetzen kann. Und das ist dann der Unease, den ich meinte, weil dann ist einfach mal sozusagen der eigentliche Kern des Marktes derjenige, der sich fragt, brauchen die uns eigentlich noch, um den Rest zu machen?
Und an der Stelle spannend, dass du gerade von der Endverbraucherpreiserhöhung aus dem Live-Bereich gesprungen bis zur Verteilungsdiskussion im Streaming, weil da ja gerade etwas nicht stattgefunden hat, was wir aus dem Sport-, Film- und sonstigen Content-Bereich kennen, nämlich dass die Abo-Gebühren sich teilweise verdreifacht haben. Und wir kommen da somit, wir erhöhen mal den Abo-Preis um 1 Euro. Insofern ist ja da durchaus die Frage, 70% von was? Und da eine Preisdiskussion zu führen, ist etwas, was als Verband, kannst du das nur feststellen, weil wir ja nicht wir sind kein aktiver Verhandler an der Stelle, aber erstmal zu beschreiben und dann noch festzustellen, dass mit den Familienangeboten heutzutage irgendwie, egal wie groß die Familie ist, jeder seine 6 Family Accounts voll hat, und dann können wir den Rechenschieber anlegen und wissen, wo der Druck herkommt.
Und ihr habt als Branche ja den Endpreis bei eurem Kunden eben dadurch gar nicht mehr im Griff. Also das ist, sagen wir, wenn ich Alan Krueger nehme mit seinem, ich lese es wie ein Buch Rockonomics, wo er ja mal versucht hat, diese gesamten Umbrüche sozusagen sehr eindringlich zu beschreiben. Ja, super. Und dann finde ich sozusagen das, was mich wirklich, was ich so striking und so klar noch nie gelesen habe, dieser Hinweis, ja, früher hast du halt Besitz an einem physischen Produkt verkauft und jetzt verkaufst du eine Dienstleistung. Also sozusagen der gesamte Markt in seiner gesamten Struktur hat sich verändert, weil du eben gar kein Produkt mehr verkaufst, sondern eine Dienstleistung und einen Zugang. Und wenn du den morgen nicht mehr hast, ist auch alles das, was du vorher hinter dem Zugang hattest, weg. Aber den Zugang, sozusagen, organisiert ja nicht mehr, sagen, der Hersteller des Inhalts, sondern ein zusätzlicher Layer, der da drüber liegt, der am Ende auch den Preis festlegt. Und sagen, vorher hatte der Einzelhandel natürlich auch noch eine Chance gehabt, aber der bewegt sich innerhalb einer Range, die dann irgendwie ja doch, sagen, auf die eine oder andere Art dann auch sozusagen mitdeterminiert wurde. Und das ist jetzt weg. Und das kennen andere Branchen ja auch. Nehmen wir das mal, sagen, die Verlage, als wir früher beim Journalismus waren, haben sich mal vor, das ist jetzt 8 oder 10 Jahre her, da hat Apple mal die Preismatrix verändert für die Einzelprodukte im Shop damals und hat dann über Nacht mit einer dürren E-Mail die Verlage darüber informiert, was ab morgen ihre Titel kosten. Das fanden die unplausibel, ja, sozusagen, aber hatten gar nichts dagegen zu tun. Ne? Das wurde teurer und sie wussten es nicht bis am Abend vorher.
Also, sag mal so, das ist die Parallele. Sag mal, bei uns ging es ja noch eine Umdrehung weiter, weil Steve Jobs gesagt hat, übrigens, ab morgen kannst du hier jedes einzelne Kapitel bei mir kaufen, du musst das Buch nicht mehr gesamt kaufen. Und das war natürlich für uns die Killer-Applikation, noch dazu mit dem Preispunkt von 99 Cent und 9,99, wo wir uns ja erstmal wieder hocharbeiten mussten, auch mit Blick auf die verschiedenen Geschäftsmodelle. Und das Ganze mit dem Rücken an der Wand, mit Blick auf File-Sharing damals überall. Ne? Und nur so erklären sich ja auch bestimmte Preispunkte, bestimmte Einflugschneisen der Branche. Aber Thema KI nochmal zurück, weil du sagtest, da ist natürlich der Unease mit Blick auf, wer ersetzt hier eigentlich wen. Da fand ich es schade, weil wir da wir wieder so viel über Verteilung diskutiert haben, nicht genug über den Menschen mehr sprechen konnten, weil dieses Thema Human Artistry Campaign, wo wir ja sehr als Branche sehr committed sind, gemeinsam den Weg zu gehen, da gar nicht, glaube ich, auch von vielen im Raum dann gar nicht mehr so in der Tiefe aufgeklappt wurde. Denn das heißt ja wirklich, wir wollen gemeinsam gehen und wir wollen diesen Raum gemeinsam erschließen, dass dann immer noch der eine oder die andere sagt, ja gut, aber dann kann man ja hier was ersetzen oder da. Das ist was, da würde, glaube ich, der Unease sich verlagern auf einen, wir sind hier gemeinsam auf einem etwas sumpfigen, in einem sumpfigen Feld, so.
Absolut. Und also was ich daran spannend finde, ist, und deswegen finde ich sowas wie die Human Artistry Campaign so unglaublich wertvoll, mal ganz nüchtern von außen drauf geguckt, wenn man jetzt nicht irgendwie mit Musik so emotional verbunden ist, wie wir zwei das sind, dann kann ich natürlich sagen, wahrscheinlich kann ich 99, irgendwas Prozent dessen, was momentan am Markt ist, sozusagen für ein paar Jahre, ohne dass es irgendeinen großen Schaden gibt, auch sozusagen computergeneriert erzeugen. In ein paar Jahren. Das halte ich für gar nicht unwahrscheinlich. Und ich kann sogar noch sagen, da wahrscheinlich sozusagen kreative Brüche einbauen, indem ich auch sage, die sollen Fehler machen und die Fehler sollen dann genau sozusagen die Hiccups produzieren und wenn dann da irgendwie 100.000 Stück pro
Du redest jetzt über den Soundstream.
Den Soundstream, der dann entsteht. So, der natürlich beim Durchschnittsuser ja sozusagen auch ein Klangteppich im Hintergrund ist. So, und wenn eine Branche irgendwann sagen würde, okay, mir geht's am Ende eigentlich nur darum, dass ich meinen eigenen Revenue Stream verbessere, dann ist das natürlich preiswerter zu erzeugen als alles andere, macht auch weniger Stress. So. Das heißt, es ist eine Frage auch für die Branche selbst und deswegen will ich die Kampagne so hervorheben, für sich zu sagen, nee, wir beharren darauf, dass das, was wir machen, etwas kategorial anderes ist. Und wir beharren darauf, dass am Ende darum geht, dass das tatsächlich sozusagen menschlich geschaffene Kunst ist und eben nicht etwas, was ich ausrechnen kann. Also ich habe sagen beim Reeperbahn-Festival am Abend irgendwann, das ist einer meiner Lieblingszitate, nerv ich gerade Leute häufiger mit, Bruce Springsteen erklärt in seiner Biografie, wie er die E-Street Band zusammengestellt hat. Und sozusagen kommt da mit dieser schönen Analogie, sozusagen 1+1=3. Sagen normalerweise überall wäre 1+1=2, aber es gäbe Momente, das sei die Liebe, das sei der Rock'n'Roll, das sei die Musik, das sei die Kunst, da könnte 1+1 auch 3 ergeben. Und das weißt du nicht, das kannst du nicht planen, das passiert. So, und dieses 1+1 ergibt 3, da ist meine These, eine KI kann das nicht. Sondern die rechnet immer 2 aus, weil das ist, was im Skript steht. Aber dass da was mehr draus wird, als ich geplant habe, das ist der Moment, der hat was damit zu tun, dass da tatsächlich Menschen zusammensitzen und irgendwas ausprobieren und es entsteht was, von dem keiner vorher wusste, dass sie es auch nur angestrebt haben. So, und darauf zu beharren, dass das geht, ist aus meiner Sicht der eigentliche Kern eures Geschäftsmodells. Aber das müssen auch alle wissen. Und es gibt natürlich wie in jedem Markt die Gefahr, dass ein paar sich ausrechnen. Ach, warum denn? So, geht doch anders auch. So, und dann rutsche ich am Ende aber raus aus dem, sozusagen, aus dem Anspruch, eine echte Kreativ- oder sozusagen kulturwirtschaftliche Branche zu sein. Dann produziere ich eine Commodity, die irgendwie mitläuft. Und das, vor der Entscheidung merkt man, stehen einige gerade. Und reine Betriebswirte gucken anders drauf als Leute, die aus der Kunst kommen,
potenziell. Ganz genau. Und wir haben das Thema ja auch gestriffen beim Musikdialog und haben ja auch wirklich dieses Thema Mensch im Mittelpunkt, Menschen für Menschen, mit Menschen, das haben wir schon auch diskutiert. Das, was dabei manche aber ja auch übersehen, ist, dass wir in einem globalen Streaming-Business da natürlich schon in einer Welt leben, wo wir aufpassen müssen, dass dieses System nicht einfach nur gehackt wird. Also wo es nicht nur um den Hack geht, der nicht ein Trend, ein Flügelschlag ist, der Menschen plötzlich im Sinne von 1+1=3 aktiviert und Erfolge zeigt, sondern wo jemand einfach nur berechnet, wie er mit maschinell abgerufenen Streams rein maschinell erzeugte Musik abruft, um Marktanteile zu bekommen und dann entsprechend mehr aus dem Topf rauszuholen. Und das ist natürlich die Herausforderung, die für uns dann wieder, und dann bist du auch schon wieder bei der Frage, wie tackeln wir jetzt das Thema KI regulatorisch? Wie gehen wir mit Transparenz um? Wie gehen wir mit Regeln um? Wo, das war ja auch ein Effekt beim Dialog, so dieses, redet man über Regeln oder redet man über Überregulierung? Wir und ich als Jurist rede erstmal über Regeln bei Regulierung. Wie ist das gerade für dich? Ich meine, du hast als Landespolitiker dann eigenen Blick drauf, wo du so ein bisschen, sagen wir mal, aktiv hinterm Busch drauf gucken kannst, weil du sagen kannst, ich mache das nicht direkt, aber ich nehme das sehr ernst und du gestaltest das ja auch mit, das weiß ich. Also ich will dir nicht Untätigkeit, sondern im Sinne von, du bist ja nicht First Line of Attack.
Ja, wir haben keine Gesetzgebungskompetenz als Länder.
Das war nüchtern sagen. Das war auch ganz schön.
Weiß ich gar nicht, weil ich glaube, wir hätten einige Entscheidungen in den letzten Jahren anders getroffen. Also tatsächlich, das wird eine urheberrechtliche Problematik und sie ist es ja an Stellen auch schon. Also wir sehen ja, überall da, wo wir eher im Case Law unterwegs sind, in den USA und anderswo in angelsächsischen Bereichen, robben sich die Gerichte ja so langsam ran an die Frage, was ist denn eigentlich Schöpfungshöhe, um erstmal den Teil zu nehmen. Das ist, bei Montas ist ja alles, was KI generiert ist, rechtefrei, weil sozusagen ist ja kein Urheber da. So, und jetzt gibt es ja schon die ersten Fälle, wo sozusagen einzelne Comics, wo die Bilder zwar KI generiert sind, der Text dann geschrieben worden sind, dann aber die Kombination von Bild und Text gesamthaft dann eben doch Schöpfungshöhe erreicht, dann merkt man ja, es fängt an. Und meine These da ist, dass irgendwann glaube ich, auch ein Prompting-Prozess als ein urheberrechtlich relevanter Vorgang betrachtet werden würde. Ich hätte da zumindest eine Sympathie für, das zu tun, weil das aus meiner Sicht an der Stelle der einzige Weg ist, da unter Umständen auch wieder ein bisschen Augenhöhe hinzubekommen, dass man eben nicht sagt, das ist halt das rechte freie Zeug, das irgendwo so einfach rumfliegt. Funktioniert aber nur dann, wenn ich auf der anderen Seite mir auch angucke, wie gehe ich denn mit dem um, was eigentlich genutzt wird, um die Maschinen zu füttern. Und da habe ich natürlich die Schwierigkeit, dass wir andererseits ein paar Schrankenlösungen ja gerade erst eingeführt haben, um an anderer Stelle wissenschaftliches Arbeiten, Zugänglichkeit zu ermöglichen. Und durch diese Schranken hindurch jetzt auf einmal sozusagen automatisierte Lösungen kommen, die eine ganz andere Skalierung von sozusagen Informationsverarbeitung dahinter packen und damit etwas schaffen, was in der, als man die Schranke sich überlegt hat, gar nicht da war, weil da ging man davon aus, ein Mensch guckt sich was an und man weiß, das ist endlich, was der schafft, so bis er Feierabend macht, 8 Stunden später. Das ist bei dem Skript jetzt nicht mehr der Fall. Es gäbe eine Lösung dafür aus meiner Sicht, die wäre allerdings tatsächlich eine Veränderung, muss man gucken, was das macht. Wir haben ja also gerade im Bereich der Leistungsschutzrechte andere Logiken als das Leistungsschutzrecht, das jetzt deine Mitgliedsunternehmen in der Regel in Anspruch nehmen, das für Musikverleger, dass der Datenbankhersteller sozusagen geht an das Problem ja ran, weil da sozusagen ist das am Ende Geschützte, die Nutzung der sozusagen Datenbankinfrastruktur, in der die Informationen vorgehalten werden. Und das wäre natürlich ehrlicherweise, was von der Logik her quasi genau der Link ist, mit dem ich an so ein sozusagen so ein KI-Skript rankomme, weil genau das macht es. Und dann könnte ich auch sagen, okay, dann bepreise ich das jetzt auch. Aber da ist man vor etlichen Jahren mal anders abgebogen, die Zeitungsverleger irgendwann nochmal hinterher und bedauern das, glaube ich, bis heute. Da wird man nochmal, glaube ich, gucken müssen. Andererseits das Problem, wann immer man eine Urheberrechtsdiskussion wirklich gesetzgeberisch eröffnet, hat Politik keinen Spaß. Und der jetzige Bundesjustizminister hält sich in dem Feld auffallend zurück mit öffentlichen Äußerungen, um das mal nur deskriptiv zu
beschreiben. Ja, ich muss einen Disclaimer einfügen, weil du gesagt hast, Leistungsschutzrecht meiner Mitglieder, der Musikverleger. Die Musikverleger, die werden sich sonst hier falsch vertreten führen, weil das sind ja die Labels und die Musikverleger sind der andere Baustelle. Und die haben ihr Urheberrecht und unseres Leistungsschutzrecht. Nur damit hier niemand falsch abbiegt, weil der Gedanke ist nämlich insofern spannend, weil wir dahinter ja auch beim Datenbankenthema haben wir eine Investitionslogik. Mhm. Und die Frage, woraus entsteht denn ein Recht, ist ja genau im Urheberrecht wieder, geht es um das kreative Schaffen, geht es um die Investition, geht es um die Organisationshoheit. Das ist etwas, was man da sehr, sehr genau anschauen muss. Thema Justizminister hält sich bedeckt. Er hat gerade bei unserer Kulturkonferenz gesagt, Voraussetzung für gute Verhandlungen ist, dass man Nein sagen kann. Und das bezog sich auf das Thema KI-Regeln, AI Act, europäische Harmonisierung. Und zwar, um klarzumachen, dass dieses Absaugen von Daten und danach sagen, ja, weiß ich nicht, kann ich nicht, müssen wir eine Lösung finden, aber ich gebe euch nichts, dass das so nicht zulässig ist. Was daraus wird jetzt, werden wir sehen. Ist aber schon ein Thema, was man nicht einfach so mit einem kleinen Schraubenzieher in Deutschland aufmacht, weil das Thema dann doch europäisch, noch dazu durch den AI Act, erstmal so eingehegt wurde, dass ich finde, dass wir da die Harmonisierung im Blick behalten müssen, um nicht in einer total fragmentierten, noch dazu dann urheberrechtlichen Realität aufzuwachen. Lernend vom Datenschutz, ja, vielleicht, oder eben gerade auch nicht. Und gleichzeitig wissend, dass wir schon bei der Umsetzung der Urheberrechtsrichtlinie festgestellt haben, dass in Spanien anders umgesetzt wird als in Belgien und Deutschland und Frankreich so. Also da.
Ja, das stimmt. Beim Urheberrecht habe ich das besondere Problem, dass ich natürlich starke nationale Traditionen noch habe, die sozusagen versuchen, sich immer noch auch gegen die Harmonisierung durch die Verordnung durchzusetzen. Dass wir den KI-Act haben auf europäischer Ebene, ist erstmal eigentlich schon fast ein Wunder, dass wir so schnell und so früh zu einem Zeitpunkt, und der hat ja mal angefangen sozusagen mit dem rein maschinellen Lernen eigentlich am Anfang, und dann kam generative KI mit in den Gesetzgebungsprozess und hat man versucht, das noch an einigen Stellen mitzunehmen. Das mit dem Nein-Sagen ist eine plausible Forderung, die ich auch für die Musikindustrie sofort unterzeichnen würde. Sie ist nur auch nicht unproblematisch alleine betrachtet. Das ist immer meine Sorge, weil natürlich, wenn ich sozusagen nur die Opt-out-Möglichkeit am Ende irgendwo reinschreibe, das ist das, was dahinter steht, dann ist das im Bereich beispielsweise der gesellschaftlich relevanten Informationen ein dramatisch, sozusagen potenziell problematisches Thema, weil das natürlich dazu führen könnte, dass all diejenigen, die Qualitätsinformationen selber verkaufen wollen, genau, sozusagen sich rausziehen. Und dann bleiben nur noch die über, die entweder schon den Schrott produzieren oder die ihn gezielt dann auch, und das sehen wir in den USA ja durchaus auch aus bestimmten gerade rechten Netzwerken, die sagen, wir produzieren das jetzt einfach so oft und so sozusagen optimiert auf die KI, dass wir die Plausibilität erhöhen, dass das, was die dann wiederum produzieren in den KI-News-Outlets, die es ja gibt, und sagen, den Bias durch uns schon mal gleich mitkriegt und dann sozusagen torkeln wir als Gesamtgesellschaft wieder weiter in Richtung Dummheit und in Richtung Desinformation, so dass man da noch eine andere Lösung für irgendwie braucht, indem man das nicht alleine stehen lässt. Bei Musik kann ich mal sagen, okay, dann das ist halt scheiß Musik, das verschlechtert dein Leben, aber gefährdet auch nicht sofort die Gesellschaft. Das ist bei sozusagen Informationen über aktuell relevante Themen, über die alle Bescheid wissen müssen, nochmal was anderes.
Naja, und insofern ist das auch die, sagen wir mal, an der Stelle die Brille des Medienpolitikers, der das Ganze im Blick hat und da die Herausforderung, die wir ja kennen, dass wir zwar mit Blick auf manche Inhalte etwas abweichende Regeln haben im Urheberrechtsgesetz, aber dass wir eigentlich ja ein von einem Urheberrecht ausgehen, das nicht je nach Nutzungsform, Schaffensform, wie auch immer, anders behandelt wird. Und das challenge uns an der Stelle, und da kann ich für die Musikbranche natürlich auch noch darüber hinaus sagen, dass wir Richtung Metadaten, Richtung Erfahrung mit der Digitalisierung, Lizenzierung natürlich auch schon an vielen Stellen weiter sind, so dass wir da aus der Branche raus manchmal hören, so, boah, wir werden gerade in Mithaft genommen für etwas, was bei anderen entweder per Default nicht so leicht geht oder haben es bisher nicht so ernst genommen. Ne? Da sind wir wieder in dieser Diskussion, wo sind wir als Kreativwirtschaft dann wirklich ein Verhandlungspartner und wo fragmentiert sich dann wieder? Ne?
Ja, und natürlich werde ich solche Fragen ja nie alleine über das Urheberrecht lösen können oder auch über eine Tech-Regulierung. Die Frage ist dann da wieder, um an den Anfang zurückzukommen, funktioniert eigentlich ein öffentlicher Raum in einer Gesellschaft so, dass es vielleicht auch außerhalb dieser Zusammenhänge andere Akteure gibt, die in der Lage sind, das einzuordnen und eine Gesellschaft auch darüber aufzuklären, was für einen Schrott sie da konsumiert. Also das ist ja auch so ein Thema. Nicht alles geht aus der Immanenz eines bestimmten Produktionsprozesses heraus, sondern eigentlich haben wir durchaus ja uns mal vorgenommen zu sagen, wir wollen Institutionen innerhalb dieses öffentlichen Raums haben, die sagen, den Quatsch detektieren, markieren und damit auch entsprechend sagen, verarbeitbar machen für uns alle. Hm. Die sind momentan massiv unter Druck, weil deren Geschäftsmodelle erodieren, das sind die klassischen Medien. Was ich da stattdessen brauche oder wie ich die wieder so aufstelle, dass sie das können, auch übrigens mit Technologie, die sie selber entwickeln, das wäre die eigentliche Frage ja. Also gerade der KI, die KI-Disruption wäre auch eine Chance, sagen sie, produktiv zu nutzen für eigene Produkte, die nicht zwingend sozusagen alles zerstören, sondern die auch meine eigene sagen Kapazität und Leistungsfähigkeit ja auch erhöhen könnten, wenn ich da reingehen würde. Und Deutschland steht ja in diesen ganzen KI-Märkten besser da, als wir so manchmal den sagen uns das selbst so erzählen. Das ist ja durchaus eine, wenn die Bundesregierung vor ein paar Jahren mal die Förderung in Saarbrücken, wo wir so richtig weit waren, weil man irgendwie etwas dumm eingestellt hat. Aber sagen, da geht schon noch eine ganze Menge. Aber eigentlich brauchen wir viel mehr Tech-Kompetenz. Mhm. Und zwar schon auf der grundsätzlichen Entwicklungsebene, um dann die Anwendungsfälle mitzuprägen und nicht nur quasi so hinterherlaufend adaptierend nach den Spielregeln der anderen zu spielen.
Und selber Spielregeln zu setzen, die dann wieder dazu führen, dass wir uns fragen müssen, wie groß ist der Brüssel-Effekt und innovieren die anderen und wir regulieren. Das ist ja der Streit gerade jetzt mit Blick auf die neue Europäische Kommission. Ne? Also was ist das, wo noch vor ein paar Jahren Günther Oettinger immer gesagt hat, die erste Halbzeit haben wir verloren, jetzt müssen wir aber in der zweiten Halbzeit richtig aufholen. Jetzt sind wir aber schon ein paar Halbzeiten weiter, haben auch einiges richtig gemacht, aber jetzt geht's los auf europäischer Ebene.
Ja, das geht massiv los auf europäischer Ebene und tatsächlich auch Oettinger, der dann ja sagen, markige Ansagen gemacht hat zu den verschiedenen Gesetzen, die man schreibt, hat ja das Grundproblem, dass wenn jemand anders eine Technologie entwickelt, die aber erstmal da ist und ich dann versuche, ex post dafür jetzt Regeln zu schreiben, die dann mit Juristerei Technik beikommen wollen, dass ich immer zu kurz springe, dass ich immer was nicht erfasse. Die Frage ist ja eigentlich, entwickle ich die Technologie selber so, dass sie ein Problem, das ich gerade spüre, löst? Und das ist so der Punkt, den wir irgendwie nie so hingekriegt haben. Also das war vor ein paar Jahren, da hat ja mal Wolfgang Blau den schönen Hinweis gemacht, also wieso reden wir eigentlich so viel über europäische Suchmaschinen? Mhm. Was wir bräuchten, wäre eine europäische KI, die Übersetzungsleistung quasi von jetzt auf gleich macht. Wir sind ein vielstimmiger Kontinent, wir könnten ein gemeinsamer Kommunikationsraum werden. Warum haben Europäer nicht gesagt, das ist das Problem, das wir haben, da werfen wir alles drauf und damit sozusagen schaffen wir eine Marktharmonisierung, die super wäre?
Ich habe neulich mit einem Musiker mich unterhalten, der meinte, warum setzen wir jetzt als Menschen die KI darauf an, Dinge zu schaffen, die wir doch als Menschen gerne machen, siehe Musik, anstatt sie auf die wirklichen Probleme loszulassen, zum Beispiel die Steuererklärung oder anders. Nein, also und sagen wir mal so, mit dem Punkt, den du gerade machst, kommt natürlich direkt noch dazu das Thema, welche Öffentlichkeit finden wir überhaupt und welche europäische Öffentlichkeit gibt es überhaupt, so es sie denn gibt und wie finden wir sie? Das ist so ein bisschen letztes Einhorn-mäßig, wie finden wir uns denn und in welcher Sprache adressieren wir uns und über welche Plattform? Dann sind wir über zwei Klicks schon bei Arte und was kann man mit Arte machen, und gleichzeitig müssen wir natürlich dann auch so ehrlich sein und sagen, wir können jetzt nicht nur denken, dass wir irgendwie die Tagesschau übersetzt nach Ungarn ausstrahlen können und gleichzeitig doch die Vielstimmigkeit und Vielfalt in Europa ja doch auch provozieren wollen und verbessern wollen, aber eben so, dass auch andere zuhören und mitmachen. Das wäre mein Tipp.
Absolut, das ist genau das. Und das war ja damals Blaus Hinweis, wenn er sagte, wenn wir so eine Technologie hätten, dann könnte ich ja europaweit ohne Sprachbarriere jedes Medienprodukt konsumieren. Hm. Und dann hätte ich auch sozusagen eine Austauschbarkeit. Es fängt ja jetzt an und sozusagen, es gibt ja mit den automatisierten Untertitelungen und sowas, kommen wir da jetzt ja langsam hin und die werden ja auch besser. Aber das sind immer noch erste Schritte und das ist nicht Technologie, von der wir sagen, da lösen wir ein echtes Problem, das wir auf dem Kontinent haben. Und natürlich führt das dazu, es ist aber in jedem Vielfaltsprozess so, wenn ich Vielfalt erhöhe, wird das Ergebnis am Ende wahrscheinlich besser, aber auf dem Weg zum Ergebnis wird es anstrengender. Dafür habe ich aber mehr Perspektiven vorher berücksichtigt und habe mich nicht künstlich dumm gehalten. Und es ist immer leichter, aus einer homogenen Grundgesamtheit eine Einigung herbeizuführen, als aus einer heterogenen Grundgesamtheit. Und das ist aber die europäische Aufgabe, dass wir gesagt haben, wir wollen das in maximaler Vielfalt haben. Und das ist das, was ich gerade mit großer, großer Sorge, wenn wir jetzt ganz grundsätzlich politisch werden, sagen sehe, dass wir das offensichtlich nicht mehr aushalten. Mhm. Also Dani Cohn-Bendit hat in den 80er Jahren mal ein Buch geschrieben, als er noch in Frankfurt, glaube ich, Dezernent für die multikulturelle Gesellschaft oder die gesellschaftliche Integration, glaube ich, hieß das gewesen ist. Beheimat Babylon hieß das Buch und da schrieb er drin, die multikulturelle Gesellschaft wird kein immerwährendes Straßenfest, sondern das wird voller Konflikte sein, aber am Ende werden wir besser sein, wenn wir diese Konflikte bestanden haben. Und ich glaube, diese Fähigkeit, dass diese Anstrengung sich lohnt, die müssen diejenigen, die öffentlich sprechen, in die Köpfe reinbringen und nicht quasi wie momentan allerorten nähren, das Gefühl, dass man ja, wenn man wieder drei Schritte zurückgehen würde, wieder vorher Ausschlüsse organisieren würde, die Grundgesamtheit homogenisieren würde, dann wieder alles schön und einfach wird. Der Zug ist abgefahren und ehrlicherweise Gott sei Dank.
Da bringst du mich auf einen ganz anderen Punkt, den ich mal hier einfach reingebe, weil mich das echt schockiert hat, wenn wir darüber sprechen, was halten wir miteinander aus? Und dann liest man hier ein paar hundert Meter von hier Angriff auf das Haus von Joe Cialo. Hier dein Pendant in Berlin, schockierend, unvorstellbar, noch vor ein paar Jahren, ein paar Monaten vielleicht, dass man als Kulturpolitiker so angegangen wird in einer Weise, die zeigt, wie sehr es nicht mal mehr um Streit geht, sondern nur noch um verstummen lassen, andere verstummen lassen, silencen, bedrohen, Meinungen nicht mehr hören wollen. Absolut Shoutout an Joe. Ich bin wirklich schockiert, weil das so nah an dem ist, was wir machen.
Ich war und bin schockiert. Also ich habe ihn direkt an dem Abend noch sozusagen kontaktiert und wir haben irgendwie auch uns ausgetauscht. Er ist ja Gott sei Dank resilient, sagt man, glaube ich, auf Neudeutsch. Aber sowas geht natürlich an dir nicht vorbei. Ich weiß noch, dass ich damals, als ich Kultursenator wurde in Hamburg, das LKA bei uns, glaube ich, ein Jahr lang vergessen habe, bei mir eine Sicherheitsunterweisung zu machen, nur mir damit zu teilen, man sei als Kultursenator sowas von nicht gefährdet, dass man nichts machen müsste. Da sieht man auch, wie sich bin weniger sehr was verändert. Und natürlich, Joe vertritt klare Kante an einigen Positionen, auch Positionen, an denen man sich reiben kann in der Sache, aber dann reibe ich mich in Argumenten. Und was auf gar keinen Fall geht, ist dieser
Joe Versuch. Joe kann auch gut mit Reibung umgehen.
Ja, absolut, das machen wir auch regelmäßig in einer Vielzahl von Themen, also gar nicht nur in dem Thema, das gehört auch dazu, das ist auch Teil des politischen Spiels, aber es muss immer darum gehen, dass ich in so eine Auseinandersetzung reingehe mit der Annahme, der andere könnte auch recht haben und dann finde ich raus, wer die besseren Argumente hat. Wer aber sozusagen mit Mikrofonständern nach Menschen wirft, wer sozusagen versucht, Hauswände so zu beschmieren, um Leuten Angst zu machen, im Prinzip wirklich zu sagen, zieh dich zurück, der überschreitet nicht nur eine Grenze, sondern der verabschiedet sich aus dem, was wir den öffentlichen Raum nennen, der einfach auf dem wechselseitigen Akzeptanz und Respekt miteinander umgeht. Und was mich in dem konkreten Fall so schockiert, ist, dass diejenigen, die irgendwie die Themen Achtsamkeit, Empathie, sozusagen Antidiskriminierung so stark in der eigenen sozusagen Argumentation mit sich herumtragen, einen so gigantischen blinden Fleck haben, was einen Teil von Achtsamkeit, Empathie und Antidiskriminierung angeht, weil sie finden bestimmte Gruppen und in dem Fall Jüdinnen und Juden in Deutschland und diejenigen, die sich mit ihnen solidarisieren, die darf ich aber ausgrenzen an der Stelle. Das finde ich so frappierend, dass ich gar nicht weiß, wie wir damit umgehen sollen, weil wir natürlich irgendwie die Leute auch wieder reinholen müssen in eine Debatte, aber ihnen gleichzeitig erklären müssen, dass das Spielbedingungen hat. Ich kann das nur allen Hörern des Podcasts empfehlen, sagen, das Buch von Balzer, After Woke, das ich wirklich eine der brillantesten Analysen im Thema finde, weil er sagt, ganz klar benennt, dass sozusagen Versagen dieser Gruppen, die jetzt ja auch gegen Joe vorgehen, andererseits aber darauf hinweist, sozusagen eine ganze Menge dieses Woke, in Anführungszeichen, woken Denkens ist ja sinnvoll und richtig. Wir wollen ja keinen Rassismus. Wir wollen sozusagen die offene, tolerante, queerfreundliche Gesellschaft. Wer aber glaubt, für Queers zu sein und gleichzeitig die Hamas cool zu finden, der hat irgendeine kognitive Dissonanz, die sich mir nicht erschließt, wenn ich ehrlich bin.
Ja, das kam mir gerade bei Öffentlichkeit wo implodieren Öffentlichkeitsräume eigentlich noch, bevor wir sie gefunden haben, um dann in einer anderen Sprache noch jemanden zu erreichen?
Ja, das Irre ist ja genau, das haben wir seit etlichen Jahren, erleben wir das aber ja, dass wir ursprünglich mal gesagt haben, in Öffentlichkeit reden wir miteinander und dann finden wir raus, wer recht hat und wer nicht recht hat und dann einigen wir uns auf was, so stellen fest, dass wir uns nicht einigen können. Mittlerweile ist das Aussprechen des vermeintlich für richtig Erkannten die Zutrittsbedingung zum Diskurs. Und wenn du das nicht sprichst, das Richtige, dann darfst du nicht dabei sein. Und das ist sozusagen das Blödeste, was es gibt. Also ein Boykott ist eine grundsätzlich beknackte Idee, wenn ich irgendwie Austausch organisieren will. Das ist quasi das Gegenteil von dem, was man da will. Und fängt beim BDS an und diesen dortigen Boykott aufrufen. Das ist sozusagen das Gegenteil von dem, wie wir miteinander arbeiten und leben wollen. Wir müssen Differenz aushalten können und mit ihr umgehen können, bis zu dem Maße, sozusagen, bis wir den Boden des Respekts verlassen. Dann ist Schluss. Also das ist immer so ein bisschen, gibt in der, was er gesagt, diskursiver Journalismus, war mal meine Doktorarbeit, das ist ja viel Habermas gewesen. Und Habermas spricht immer von der kontrafaktischen Unterstellung in Kommunikationsprozessen und meint damit die Annahme, dass der andere durch das, was ich sage, überzeugbar ist. Das unterstellen wir permanent, wenn wir miteinander reden, weil wenn wir das nicht unterstellen würden, wäre der gesamte Kommunikationsaufwand völlig überflüssig, weil wir einfach wahnsinnig viel Energie in was reinkippen, wissend, dass es keinen Effekt hat. Dann kann ich das noch machen, weil ich narzisstisch bin und mich gerne reden höre. Das läuft sich aber auch tot. Das heißt, ich brauche diese Unterstellung. Und wenn ich die nicht mehr leisten kann, dann knickt uns die Grundannahme von Demokratie weg. Und an der Kante sind wir teilweise. Und diese Leute, bei denen habe ich die Unterstellung nicht mehr, dass die glauben, dass ich mit einem besseren Argument sie erreiche. Was machen wir dann?
Also ganz dunkel gesprochen, ist dann eine Öffentlichkeit irgendwie eine Addition von irgendwelchen Monologen, die komplett nebeneinander herlaufen. Und das kann nicht funktionieren.
Absolut. Also es gäbe ja Wege, wie wir damit umgehen können. Ne? Das finde ich mal so schön. Ich habe neulich, haben wir beim Bühnenverein, haben wir David Schraven zu Gast, der sein Korrektiv gegründet hat. Und wir hatten ihn da, weil wir mit ihm reden wollten, eigentlich über die Recherche, die gemacht haben zu diesem Potsdam-Treffen und die ja dann an vielen Theatern aufgeführt worden ist und das so eine Zusammenarbeit von Journalismus und Theater und Kunst war. Und er erzählte aber eine kleine Anekdote am Rande, die ich unfassbar schlagend fand, weil er sagte, seine Knie seien jetzt kaputt, er könnte samstags nicht mehr Fußball spielen und deswegen hätte er sich eine kleine Kaffeebude geholt und würde sich jetzt auf dem Markt im Bottrop, wo er lebt, stellen und würde da Kaffee verkaufen. Hätte irgendwie Bänke aufgebaut vorher, holen die Leute sich einen Kaffee, setzen sich dahin, fangen an zu reden. Und sagte, einerseits sei das Gold für Recherche, weil er würde so viele Geschichten aus der Stadt mitkriegen wie niemals vorher. Das sei schon super, aber vor allen Dingen wäre er fasziniert davon, wie die Leute, wenn sie sich da hinsetzen, erstmal 2, 3, 4, 5 Minuten über den Kaffee reden oder über das Wetter oder über den Tatort von gestern Abend oder was auch immer. Und dann reden sie weiter, sind aber darüber ins Gespräch gekommen, haben sich schon mal wechselseitig gesagt, du bist okay, ich bin okay, wir mögen ja beide Kaffee. Und dann stellen sie fest, sie sind nicht einig. Dann reden sie aber völlig anders als in diesen Situationen in der Gesellschaft, wo wir momentan quasi als Uneinige schon aufeinander prallen, uns gegenseitig was an den Kopf brüllen und nach 10 Minuten merken, wir kommen gar nicht zueinander und völlig frustriert voneinander weggehen. Das heißt, die Frage, wie schaffe ich so Räume, in denen ich erstmal auf einer anderen Ebene miteinander spreche, um dann an den Dissensen zu arbeiten? Das ist, glaube ich, eine gigantische Aufgabe, wenn wir diese Gesellschaft zusammenhalten wollen.
Und um jetzt wieder zurück in die Branche zu kommen, und wir sind ja schon auch hier ganz schön weit fortgeschritten, aber da habt ihr mit dem Musikdialog etwas sehr Gutes über die Jahre etabliert, denn es gibt halt mittlerweile auch bei uns in der Branche, also in dem kleinen Ausschnitt, dieselben Effekte, wo du dann als Vertreter einer Branche plötzlich feststellst, dass da gar kein Wille ist, sich in einen Dialog zu begeben. Oder diese Unterstellung, die du gerade in den Raum gestellt hast, dass die schon nicht mal mehr als entfernte These von einem Moderator reingeholt wird. Und das ist etwas, was mich auch gerade jetzt in den letzten Monaten so schockiert hat, weil da sind wir ja wirklich nur in der kleinsten Laubsägearbeit gesellschaftlich in einer Ecke der Kreativwirtschaft unterwegs. Und insofern ist das gerade jetzt auch letzte Woche ein gutes Beispiel gewesen für den Dialog in der Branche, diszipliniert durch die Anwesenheit von dir und natürlich auch dem ersten Bürgermeister. Vielleicht an der Stelle Thema Dialog. Wir sind beide gewohnt und leben es an vielen Stellen, das Aufeinandertreffen von Protagonisten Kreativwirtschaft und Politik. Da hat sich nach meinem Empfinden in den letzten 5 bis 10 Jahren viel getan. Aber wenn du da jetzt dir mal die Wünsch-mir-was-Brille aufziehst und sagst, wo sind die Stellschrauben, die da noch sich genau in diesem Dialogverständnis in den kommenden Jahren noch verbessern müssen? Beidseitig, gerne.
Ja, total beidseitig. Also ich glaube schon, dass zum einen aus politischer Sicht Kreativwirtschaft immer noch allzu oft so putzige Detailprojektchen sind. Und das sieht man ja auch in vielen Wettbewerben, die es dazu gibt. Dann ist das irgendwie eine coole Idee und sagen, man tut immer so, als ob das alles muntere kleine Sachen wären, aber nichts davon Marktreife hat.
Du hast jetzt nicht Kreativpiloten gesagt gerade.
Ja, habe ich nicht gesagt. Das tun andere. Es wäre böse, mir das nachzusagen, dass ich das gesagt hätte. Aber jeder macht sich ja so seine Gedanken. So. Und natürlich reden wir am Ende über, sagen wir, einen harten ökonomischen Kern an dieser Stelle. Und der ist auch relevant. Der ist auch ökonomisch relevant. Und zwar nicht nur, und das ist das, was, glaube ich, die Kreativwirtschaft sich auch nochmal stärker bewusst machen müsste, nicht nur aus sich selbst heraus, dann gibt es immer diese Studien, wir sind irgendwie so stark fast wie das verarbeitende Gewerbe oder was man dann so hat, sondern auch in ihren sozusagen Netzwerk- und Innovationseffekten in andere Branchen hinein, schlicht durch die Vernetzung, die dann ja viele andere Bereiche der Kreativwirtschaft nochmal stärker haben als die Musikwirtschaft, die sie auch an einigen Schnittstellen hat, aber ein paar andere, wenn ich die Designer nehme und so natürlich nochmal viel, viel tiefgreifender auch in unternehmerische Prozesse rein, Kommunikationsagenturen etc., die teilweise in die Produktentwicklung mittlerweile schon eingebunden sind. Und diese Wertschöpfungseffekte werden politisch negiert, weil man so tut, als ob das irgendwie nur der Teil von Kulturproduktion ist, den man staatlich nicht fördern müsste. Und den Rest lässt man weg. So. Und da, glaube ich, lässt man unglaublich was liegen, weil es, sagen, dieser Idee von Innovationsprozessgestaltung, die wir in Deutschland so über viele Jahrzehnte entwickelt haben, dass irgendeine technische Universität macht was, dann habe ich ein Forschungs- und Transferzentrum, dann gibt es einen Spin-off, eine Ausgründung und dann entsteht in diesem klassischen Funnel entsteht dann irgendwann eine neue Technik. Dass man offen, agil innovieren kann, dass man mit Design-Thinking-Prozessen innovieren kann, dass man sozusagen auf einer Produktebene Innovation betreibt und nicht nur auf einer technologischen Ebene, teilweise auf einer Prozessebene Innovation betreiben kann. Das sind alles Dinge, die könnte Kreativgesellschaft einbringen, bringt sie auch regelmäßig ein, aber berücksichtigt wird das nicht so richtig. So, das ist, dann taucht zumindest nicht auf in der Art und Weise, wie Politik über sie spricht oder wie Politik sich überlegt, wie wir eigentlich Förderprogramme aufsetzen, dass wir mehr machen können. Und was ich so frappierend finde, ist, wir haben ja immer noch die Frage, wer ist eigentlich für welchen Teil zuständig? Aber in der Sache Kultur ist überall ein Kulturressort. Kreativwirtschaft ist in der Regel in den Wirtschaftsressorts. In Hamburg sind wir die Anomalie, dass wir die Kreativwirtschaft bei uns haben. Und ich habe manchmal das Gefühl, wenn wir im Länderkreis unterwegs sind, auch mit dem Bund, auch mit dem Bundeswirtschaftsministerium sprechen, gucken wir viel härter auf die ökonomische Dimension, als das die Wirtschaftsressorts tun. Weil die das sozusagen intern für sich immer vergleichen mit den echten Wirtschaftsbranchen, so Industrie, Auto, Grundstoff, was hast nicht alles. Während wir sozusagen, vielleicht auch, weil wir sonst so stark auf Kulturthemen gucken, viel stärker sehen, wie viel Ökonomie da drin ist und wie relevant diese Ökonomie ist. Das finde ich einen ganz spannenden Moment. Und ich wäre sehr dafür, so ein It's the economy stupid Moment an der Stelle nochmal etwas schärfer zu stellen und sich wirklich anzugucken, was stecken da eigentlich für Innovations-, Wertschöpfungs- und Wachstumspotenziale drin, die vor allen Dingen vor dem Hintergrund des nachhaltigen Umbaus unserer Volkswirtschaft, sozusagen der sozialen Transformation aufgrund ihres sozusagen Human-Centric-Ansatzes viel, viel härter auch auf die Themen, die wirklich wehtun, momentan fokussiert sind und uns am Ende helfen könnten, ein neues Bewusstsein in unserer Gesellschaft dafür zu schaffen, dass es durchaus sinnvoll ist, Dinge auch nach ökonomischer Logik zu organisieren. Das rutscht uns ja auch gerade weg. Da könnte Kreativwirtschaft auf eine merkwürdige Art und Weise mehr zur Legitimation beitragen, als sie sich das, glaube ich, selber manchmal bewusst macht.
Das ist ein sehr spannender Punkt, weil du nämlich da jetzt ja drüber hinausgehst, über das Übliche, wo wir, sagen wir mal, in Hamburg, in Berlin, in einem sehr fast schon eingeübten Umfeld mit Startups und anderen sind. Das heißt, wir wissen, dass wir gerade mit Blick auf die Digitalisierung da Hand in Hand gehen und auch wechselseitig beeinflussen, Partnerschaften eingehen, übrigens auch ja im Bereich KI. Das ist ja nicht so, dass das neben uns passiert, sondern da ist die Branche aktiv. Aber für dich geht es an der Stelle wirklich eher nochmal so Cross-Innovation aus der Kreativwirtschaft raus in ganz andere Bereiche mit einer Vorbildfunktion.
Super, das machen wir. Also die Hamburger Kreativgesellschaft macht das ja sozusagen in einem Cross-Innovation-Hub, den wir haben, wo beispielsweise Kreativunternehmen mit der Hafenlogistik zusammenarbeiten. Es wird nachgefragt von den großen klassischen Branchen, wie wir es nicht uns erhoffen konnten am Anfang. Großes EU-Förderprojekt, weil die sehen, sie können wirklich mit Blick auf ihre eigenen Prozesse Dinge nochmal völlig anders betrachten und auch nochmal anders, als wenn so die üblichen Mackies oder Roland Bergers da reingehen und sagen, machen wir Prozessoptimierung. So, das kennen ja auch alle sozusagen rauf und runter, wenn alle befragt und wissen irgendwie ein Drittel geht, das ist das Ergebnis dessen, der Befragung. Und da geht es dann wirklich um die Frage, kann ich Sachen nicht sinnhafter sozusagen anders denken? Und gerade in der Digitalisierung immer nur dieses, wir haben so einen schrittweisen Prozess und den digitalisieren wir dann schrittweise und dann ist der Prozess aber ja nicht besser. Da kann ich eine ganze Menge lernen aus einer Branche, die es ja auch gelernt hat, mit knapperen Ressourcen umzugehen als viele andere, weil die Margen in der Kreativwirtschaft häufig gar nicht so sind, dass ich mir so viele Fehler erlauben kann bei solchen Prozessen.
Exakt. Und da kommt dann der Teil, wo wir jetzt in der Tiefe gar nicht mehr darauf eingehen werden, aber wo wir ja auch in der Breite der Kreativwirtschaft, sie auch organisiert dann über K3D, feststellen, dass wir auch eine Aufgabe haben, uns zwischen Architektur und Zeitungsverlagen immer wieder miteinander zu vergegenwärtigen, wo wir uns auch schon längst beeinflussen. Also wir sind ja partnerschaftlich an so vielen Stellen verbunden und das geht weit über Mode und Musik und Games hinaus. Aber wo man dann auch nochmal sich rauszoomen muss und sagen muss, okay, und was kann davon jetzt dann für außenstehende Branchen darüber hinaus spannend sein? Und zwar ohne immer so eine Exportfunktion, ich kann dann mein Produkt verkaufen an anderer Stelle, sondern ich schaue auf mein Produkt nochmal anders als Lernbeispiel für andere, die dann vielleicht da noch etwas anderes erfahren und etablieren können in ihrem Business.
Ne? Ja, total. Also deswegen haben wir uns in Hamburg ja vorgenommen, diesen German Creative Economy Summit zu machen, den wir auch fortsetzen werden. Ja. Also das war nicht nur einmal, sondern der soll jetzt regelmäßig stattfinden, weil wir das wirklich mal scharf stellen wollen, diese ökonomischen Dimensionen. Und
K3D macht wieder mit.
Das freut mich sehr und mal sehen, wann wir den Bund so weit haben, dass er auch mal mitmacht. Aber
vielleicht hört jemand zu.
Ja, genau, deswegen sage ich das hier ja gerade sozusagen. Man kriegt mich, man weiß, wie man mich kriegt, man weiß auch, wie man Eckbert Rühl kriegt, aber das ist ja gar nicht nur eine Hamburgensi, wir gucken da stark drauf, weil wir so
mit 0800 Call the Senator.
Ja, so ungefähr mit sozusagen mit der Kreativgesellschaft da auch einfach eine gute Struktur haben, die arbeitet und die wirklich, finde ich, sozusagen auch Benchmark setzt, wie das gehen kann. Aber ich habe beim letzten Mal dann ja auch sozusagen einfach mal angefangen, ein paar Musiker zu zitieren und sozusagen Bono zum Beispiel, der ja an irgendeiner Stelle mal gesagt hat, ich bin eigentlich Verkäufer. Sozusagen, wenn ich an was glaube, kann ich alles verkaufen. So. Und das Spannende an diesem Satz ist dieses, wenn ich an was glaube. Und das ist, finde ich, ein Fokus, den hat auch die Kreativökonomie stärker als andere, weil es geht immer um diesen Sinnbezug. Mhm. Der ist irgendwie immer da, weil die Produkte eigentlich immer sozusagen menschenfokussiert sind in dem, was man da produziert. Anders als in anderen Branchen. Und das hilft schon, Ökonomie nicht ihrer Logik zu berauben, aber sie trotzdem wieder näher an eine Alltagsplausibilität heranzubringen.
Das ist ein Schlusswort, würde ich sagen, Carsten. Vielen, vielen, vielen Dank. Das war mal wieder ein extrem guter Austausch. Ich hoffe, dass wir bald wieder Gelegenheit haben, denn wir haben nicht über Stadtplanung gesprochen. Wir haben nicht über verschiedene bundespolitische Themen gesprochen.
Vielleicht auch besser so.
Und vieles andere mehr. Danke, Carsten, dass du da warst.
Sehr gerne, hat Spaß gemacht.
So, vielen Dank fürs Zuhören. Wir haben sicher die ein oder andere Information, die wir noch in die Shownotes packen werden. Denn der Nerd-Faktor mit Blick auf Zahlen und Fakten war heute besonders groß. Ich hoffe, es hat euch Spaß gemacht. Wir konnten hier nicht nur das Reeperbahn-Festival Revue passieren lassen, sondern sind quer durch aktuelle medienpolitische Fragen bis hin zu KI und Branche einmal durchgesurft. Und beim Rausgehen haben Carsten und ich uns schon verabredet, dass wir nächstes Jahr mal den zweiten Teil machen, weil wir noch so einiges auf der Liste hatten. Danke fürs Zuhören. For the Recorded, der Podcast für Musik, Business und Gesellschaft, powered by Bundesverband Musikindustrie. Weitere Informationen zum deutschen Musikbusiness findet ihr im Netz auf musikindustrie.de sowie auf den Social-Media-Kanälen vom Bundesverband Musikindustrie auf LinkedIn, Twitter, Facebook und Instagram.